Besuch bei den versunkenen Goldstädten. Villa Rica und Villa Real, im 18. Jahrhundert die reichsten und berühmtesten Städte Brasiliens, sind heute auf keiner Landkarte mehr zu finden. Die 100.000 Menschen, die sie bevölkerten zu einer Zeit, da New York und Rio de Janeiro und Buenos Aires noch unbeträchtliche Siedlungen waren, sind zerstoben und selbst die prunkreichen Namen längst von ihnen gefallen. Villa Rica, im Volksmund später als Villa Pobre verhöhnt, heißt heute Ouro Preto und ist nichts als ein romantisches Provinzstädtchen mit ein paar Dutzend holprigen Straßen. An der Stelle von Villa Real steht ein armes Dorf, das sich bescheiden in den Schatten der neuen Hauptstadt der Provinz Minas Gerais, des modernen Belo Horizonte, drückt. Ihr Glanz und ihre Größe haben knapp ein Jahrhundert gewährt. Dieser flüchtige Glanz von Reichtum und Gold, der damals die ganze Welt überflammte, war aus dem kleinen Flüsschen Rio das Velhas geholt und aus den Flanken der Berge, die ihn umschließen. Es ist ein einmaliges Abenteuer von Abenteurern begonnen. Zu Ende des 17. Jahrhunderts dringt zum ersten Mal in diese unwirkliche, düstere Zone ein Trupp von Banderantes, jener verwegenen Gesellen, die von Sao Paulo aus das ganze Land auf der Suche nach Sklaven und Erzen durchwandern. Tagelang, wochenlang streifen sie durch die weglosen Schluchten, ohne eine Siedlung, ohne eine menschliche Spur zu finden. Aber sie lassen nicht ab. Denn die Berge funkeln an den brüchigen Stellen von blankem Metall und die Erde leuchtet dunkelrot, wie gesättigt von geheimnisvollen Kräften. Endlich winkt ihnen das Glück. Der kleine Fluss Rio das Velhas, der von Ouro Preto nach Mariana in seinem ungeduldigen Lauf die Kanten der Berge abschürft, rollt in seinem Sande Gold mit sich, reines, volles Gold und vor allem viel Gold. Man braucht den Sand nur in hölzernen Schüsseln zu fassen und zu schütteln, und es bleiben die kostbaren Körner zurück. Nirgends auf Erden liegt im 18. Jahrhundert das Gold so reich, so flach, so offen zutage, als hier im brasilianischen Bergland. 10 Jahre und mehr herrscht in diesem verlassenen Gebirgstal ein vollkommenes Chaos. Endlich greift die portugiesische Regierung ein, um sich selbst ihren Anteil an dem Gold zu sichern, das diese zuchtlosen Abenteurer entweder verschwenden oder auf Schleichwegen aus dem Lande schaffen. Ein Gouverneur, der Conde de Assumar, wird über die neue Kapitania eingesetzt und rückt mit Fußtruppen und Dragonern an, um die Autorität der Krone zu wahren. Um den Palast des Gouverneurs, das Schmelzhaus und das nicht minder zur geordneten Verwaltung wichtige Gefängnis ordnen sich steinerne Häuser, enge Straßen umschließen den Hauptplatz, allmählich erheben sich die Kirchen und zugleich mit dem unermesslichen Reichtum, der von den 50 und sogar 100.000 robotenden Sklaven aus der Erde geschüttelt und gegraben wird, hält ein absurder Luxus Einzug in diese Städte, ein frenetischer, kindischer Luxus, der im grotesken Gegensatz zur Abseitigkeit und Weltverlassenheit dieses öden Gebirgstals steht. In Villa Rica und Villa Real und Villa Albuquerque wird im Anfang des 18. Jahrhunderts allein mehr Gold gewonnen als in ganz Amerika, einschließlich des viel berühmteren Mexiko und Peru. Aber innerhalb dieser Wildnis ist für Gold wenig zu kaufen. Gierig stürzen sich die unseligen Narren des Goldes darum auf jeden pompösen Tand, den die Händler mit hundertfachem Gewinn in diese unzugänglichen Bergtäler herankarren. Abenteurer, die gestern noch Bettler waren, stolzieren in grellen, samtenen Gewändern, prahlen mit seidenen Strümpfen und zahlen für eine eingelegte Pistole 20-fach mit Dukaten, was dieselbe Ware in Bahia in Silbermünzen wert ist. Eine hübsche Mulattin kostet mehr als am Hof des französischen Königs die teuerste Kurtisane. Alle Berechnungen, alle Maße werden durch die Fülle des allzu leicht geförderten Metalls hier absurd. Schmutzige Gesellen verspielen mit Würfeln und Karten in einer Nacht Beträge, mit denen man in Europa die kostbarsten Gemälde eines Raphael und Rubens erwerben könnte oder ganze Schiffe ausrüsten und die wundervollsten Paläste erbauen. Aber am liebsten kaufen sie, längst zu vornehm selbst einen Spaten in die Hand zu nehmen, für ihr Gold Sklaven und Sklaven, damit sie ihnen mehr und mehr Gold scheffeln. Der Sklavenmarkt in Bahia kann gar nicht genug heranschaffen. Die Boote können kaum all diese schwarze Fracht befördern. Und so wächst die Stadt von Jahr zu Jahr. Schon sind die ganzen Hügel mit den Hausungen der schwarzen Arbeitstiere wie mit Termitennestern besät. Schon verschönern sich die Häuser der Sklavenbesitzer und Goldausbeuter. Sie steigen sogar, Zeichen besonderen Reichtums, bis zu 2 Stockwerken und füllen sich mit Möbeln und Schmuck. Künstler kommen, durch den erträumten Verdienst angelockt, von den Küstenstädten, um Kirchen und Paläste zu errichten und die Brunnen mit Skulpturen zu schmücken. Ein paar Jahrzehnte noch solchen wirbelnden Aufstiegs und Villa Rica muss die reichste, die schönste und volkreichste Stadt Amerikas werden. Aber ebenso irrlichthaft wie er aufgetaucht, verschwindet der trügerische Zauber. Das Gold des Rio das Velas war nur Schwemmgold, Alluvialgold gewesen, und nach 50 Jahren ist die kostbare Oberfläche abgeschöpft. Es sind die 11 Kirchen, die die einstige mächtige Stadt Villa Rica beschirmten und nun das kleine schlafende Städtchen Oro Preto. Sie bieten zuerst einen unwirklichen Eindruck, diese ragenden Kirchen, die frei und stolz ihre Schönheit in den Himmel heben, während unter ihnen etwas klein und ungewiss liegt, wie ein vergessener oder weggeworfener Überrest, diese wie vom Vogel Greif des Märchens hierher getragene Stadt, die plötzlich müde geworden war und ausgeblutet von ihren Menschen sich nicht mehr aus ihrer Erschöpfung aufrichten konnte. Nichts hat sich hier geändert, während in Rio de Janeiro, in Sao Paulo man jede Stunde ein neues Haus baut und sich sonst überall die Dimensionen mit tropischer Wachstumskraft ins Fantastische vermehren. Auf dem Hauptplatz, mit dem einstigen Palast des Gouverneurs, der über 100.000 Menschen gebot, schatten ein paar Leute vorüber und verlieren sich in den engen, holprigen Nebengassen. Maulesel traben, genau wie zur Kolonialzeit, in langen Zügen, einer hinter dem anderen mit ihrer Last von Holz. In dunklen Stuben arbeitet der Schuster mit gleichem Pech und Draht und Werkzeug, wie sein Urahn als Sklave oder Sklavensohn es getan. Die Häuser scheinen so müde, dass man meint, sie lehnten sich nur so nah und nieder aneinander, um eines das andere zu stützen. Ihr Verputz ist so alt und grau, so abgeblättert und zerfaltet wie ein Greisenantlitz. Man weiß auf dem steinigen, stockigen Pflaster, in dem hier und in Mariana die Gässchen auf- und niedersteigen, sind die Schritte der Großväter und Ahnen derselben Menschen im gleichen Kleid zu gleichem Werk gegangen. Spät am Abend scheint es einem gespenstischer Weise, als wären es noch die Menschen von einst oder ihre Schatten. Manchmal wundert man sich, dass die Glocken an den Kirchen die Stunden zählen, denn wozu sie zählen die Zeit, wenn sie stille steht und stockt? 100 Jahre, 200 Jahre scheinen hier nicht mehr als ein Tag. Man kommt zum Beispiel vorbei an einer Reihe verbrannter Häuser. Ohne Dach, ohne Holzsparren stehen rauchgeschwärzt die nackten und halb niedergefallenen Mauern. Ein Feuer, so glaubt man, hätte dort vor einer Woche, vor einem Monat gewütet und man habe sich noch nicht die Mühe genommen, den Schutt wegzuräumen. Aber dann wird man belehrt, es seien dies doch die Häuser, die im Juli 1720 der Gouverneur Conde de Assumá niederbrennen ließ. Seit diesen 220 Jahren hat sich keine Hand gerührt, weder sie neu aufzubauen, noch sie niederzureißen. Alles ist geblieben in Oro Preto, in Mariana, in Sabará, wie es war zur Zeit der Sklaven und des Goldes. Mit unsichtbaren Flügeln, ohne sie zu berühren, ist die Zeit über die verlassenen Goldstädte dahingefahren. Aber gerade dieses Stehenbleiben in der Zeit gibt heute diesen verlassenen Schwesterstädten von Oro Preto, Mariana, Sabará, Congonhas do Campo und São João del Rei ihren einzigartigen Reiz. Wie sonst in einem Museum hinter gläserner Vitrine ist hier inmitten einer vielfältigen Landschaft das Bildnis der kolonialen Zeit und Kultur derart unversehrt bewahrt wie an keiner anderen Stelle Amerikas und vielleicht noch eindrucksvoller als an jedem anderen Ort. Diese alten Minenstädte sind heute das Toledo, das Venedig, das Salzburg, das Egmont Brasiliens, bildhaft gewordene Geschichte und dazu noch Geschichte einer eigenartigen nationalen Kultur. Denn, so unwahrscheinlich es klingt, in diesen abgelegenen, damals durch keine Straße mit der Küste, mit der Welt verbundenen Städten, in denen nur wilde, ungebildete, einzig nach Gold und raschem Gewinn gierige Abenteurer sich zusammengerottet hatten, war in der kurzen Zeit der Blüte eine ganz persönliche Kunst entstanden. Die Kirchen und Kapellen dieser fünf Städte, von einer einzigen Gilde ansässiger Künstler geschaffen, gehören zu den eigenartigsten Denkmälern der kolonialen Vergangenheit, die der neue Weltteil besitzt, und die gesehen zu haben auch eine ziemlich umständliche Reise lohnt. An und für sich haben diese hellen, schön proportionierten Kirchen, die sich von den Hügeln von Oro Preto, von Sabará, von Congonhas, von Mariana brüderlich grüßen, keine neuen Linien, keine bodenständige, keine typisch brasilianische Architektur. Sie sind alle in dem sogenannten jesuitischen Barock erbaut und die Pläne wohl aus Portugal herübergekommen. Auch an Reichtum der Ausstattung werden sie von den Kirchen São Bento und São Francisco in Rio de Janeiro, an Alter und Ehrwürdigkeit wiederum von jenen in Bahia übertroffen. Was sie sehenswert und unvergesslich macht, ist die harmonische Art, in der sie sich in eine völlig leere Landschaft hineinkomponieren, und ihre Einzigartigkeit besteht in dem Wunder, dass solche großzügige, kunstvolle Bauten in dieser damals völlig von der zivilisierten Welt abgelegenen Zone überhaupt entstehen konnten, in dem noch heute nicht ganz erklärlichen Wunder, dass innerhalb dieser eilig herangeschwemmten Rotte von Goldgräbern, Abenteurern und Sklavenhorden sich eine kleine Gilde einheimischer Künstler und Werkleute fand, die fähig waren, in vollkommener und persönlicher Weise diesen Kirchen diese reiche plastische und malerische Ausschmückung zu geben.